macht schon Spaß, wenn man ein Produkt hat, was jeder mag, wo man dann auch gelobt wird und sagt, ja, der ist so gut und wann gibt es denn den wieder? Das glaube ich geht einem jeden so. Wenn du ein Auto baust und es ist ein tolles Auto, dann freut sich der Autobauer auch und sagt, ja, ja, ich habe was Gutes gemacht. So ist das bei uns auch.
Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Öko-Modellregionen. Alles Bio, oder wie, heute zu Gast in der Öko-Modellregion Landshut. Und bei mir ist jetzt die Managerin dieser Region, Veronika Stangelmeier. Servus.
Hallo, servus, Christi.
Landshut ist natürlich vielen ein Begriff, wunderschöne Stadt, wunderschöner Landkreis. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen, was eure Region jetzt so Richtung Bio ausmacht.
Ja, wir sind jetzt hauptsächlich eine Ackerbauregion. Bei uns wird viel Getreide angebaut. Also der südliche Landkreis, da haben wir eher ein paar mehr Grünlandbetriebe, auch mehr milchviehhaltende Betriebe. Was einen Ökolandbau angeht, ist Niederbayern, glaube ich, das Schlusslicht. Also sofern ich richtig informiert bin, werden in Bayern im Moment 14% der Fläche ökologisch bewirtschaftet. Niederbayernweit 6,7% und Landshut mit 8,1%, ja, hebt den Schnitt nur ein bisschen in Niederbayern. Aber grundsätzlich reißt Niederbayern den Schnitt nach unten. Also es ist sehr viel Potenzial bei uns in der Region. Da gibt es richtig viel zum Tor, aber es dauert. Es braucht sehr Zeit.
Was sind denn so Projekte, die jetzt speziell ihr in der Ökomodellregion schon angestoßen habt oder wo ihr gerade dran arbeitet?
Im ersten Jahr haben wir es, glaube ich, geschafft, dass wir unsere Bio-Probox-Aktion starten. Da haben wir rund 2500 Erstklässler in Stadt und Landkreis Landshut eine Bio-Probox gekriegt. Wir sind gerade dabei, dass wir die Bio-Wertschöpfungskette Streuobst aufbauen. Da wollen wir schaffen, dass wir eine Sammelzertifizierung für bisher nicht zertifizierte Flächen hinkriegen. Und vielleicht haben wir demnächst unsere eigene Apfelschorle bei uns im Landratsamt oder bei den Stadtwerken stehen.
Ihr habt ja auch vor, ein bisschen so Bio für den kleineren Geldbeutel in Anführungszeichen zu etablieren. Also einfach zu zeigen, dass wenn man sich Bio ernährt oder Bio kauft, dass es nicht gleich alles sehr, sehr teuer immer sein muss.
Ja, also wir wollen einfach zeigen, dass wenn man seinen Speiseplan so ein bisschen ändert, zum Beispiel wenn man wegkommt von sehr hohem Fleischkonsum hin zu mehr vegetarischen oder veganen Gerichten oder halt mehr Gemüse statt Fleisch, dass man dadurch sich schon biologisch oder biologischer ernähren kann, ohne dass sich dabei die Kosten erhöhen. Das ist das Projekt Bio für den kleinen Geldbeutel. Man muss ja schauen, wir haben zum Beispiel hier in der Region eine der bedeutendsten Biomühlen in ganz Deutschland, das ist die Meiermühle, haben aber eigentlich keinen einzigen richtigen oder 100% Biobäcker, der das verarbeiten könnte. Und vor allem im Bereich Backwaren oder Getreide, da kann man sich ja doch, sage ich mal, kostengünstig ernähren.
Das war doch gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
Ja, gern.
Alles Bio oder wie, heute unterwegs im Landkreis Landshut. Und da bin ich bei einer sehr schönen Biogärtnerei gelandet, und zwar vom Daniel Eibel. Servus, Daniel.
Servus, Christi.
Was macht sie alles?
Wir sind eine Gärtnerei, die sich darauf spezialisiert hat, besondere Kulturen anzubauen, wie zum Beispiel Zuckerschoten, Physalis und Ingwer. Und durch den Ingwer sind wir auch bekannt worden, wo wir vor 6 Jahren angefangen haben.
Was hast du vorher gemacht? Also bist du vorher ganz woanders?
Ich habe eigentlich als ersten Beruf Industriemechaniker gelernt und bin auch übers Gärtnern erst über den zweiten Versuch gelandet. Dann hat sich das nach und nach so entwickelt, dass ich daheim auf dem Familienhof mich dann selbstständig gemacht habe.
Und warum? Also warum hast du dann gedacht, das war eher was, das probiere ich jetzt nochmal?
Ich war 2009 mit meiner Industriemechaniker-Ausbildung fertig. Da war dann gerade die Wirtschaftskrise, wo die Abwrackprämie eingeführt worden ist. Und da war es dann schwierig, was zu finden. Dann habe ich mich auch da über Leihfirmen durch 2-3 Firmen durchgeschlagen. Habe dann das gesehen, wie die Leute so ausschauen, die da seit 30 oder 40 Jahren drin arbeiten. Und habe mir halt dann gedacht, ja, möchte ich das auch. Und dann habe ich mich halt noch mehr ein bisschen auf die Suche gemacht. Und über den Bundesfreiwilligendienst in einer sozialen Einrichtung in Frontenhausen bin ich dann draufgekommen, dass Gärtner für mich das Richtige war.
Also wirklich
das
einfach
hat sich
mal
bis jetzt auch ganz gut bestätigt so.
Also wirklich einfach mal reingeschaut und.
Es war einfach eine Selbstfindungsphase und die hat dann ergeben, dass das Gärtnern das ist, was ich gern machen darf.
Und was gefällt dir besonders an dem Beruf?
Es ist jetzt so ein Zyklus mit der Natur. Also du hast bei manchen Kulturen im Jahr einen Versuch, dass du das probierst, dann musst du daraus lernen und dann hast du nächstes Jahr den nächsten Versuch. Also die Lernkurve geht recht langsam. Anders wie beim Industriemechaniker, wo ein Bauteil irgendwie 10 Sekunden dauert und es dann nicht funktioniert, dann kannst du es gleich nochmal probieren. Ja. Aber es ist auch sehr abwechslungsreich und jetzt ja ist ein bisschen anders. Und ich glaube, dass das auch irgendwo tief im Menschen drin steckt, dass das glücklich macht, wenn er sieht, wie was wächst. Und ja, der Mensch kultiviert seit Tausenden von Jahren am Boden. Und jetzt sind es bloß noch halt 1% oder sowas von der Bevölkerung in Deutschland. Aber ich glaube, dass das unserem Naturell eigentlich am ehesten entspricht, dass wir uns um sowas kümmern. Und leider ist es ein bisschen brotlos, die ganze Sache, aber es macht sehr glücklich und es ist ein schöner Job. Genau, das war damals für mich das Ausschlaggebende.
Warum ist es brotlos?
Ja, weil es halt einfach besser bezahlte Jobs gibt. Mhm. Also es ist riskant, das ist ein bisschen wie eine Wette. Also du kaufst Saatgut und Jungpflanzen, baust das Ei und hoffst, dass es dann nicht hagelt und dass es keine Trockenperioden gibt, dass es keine Überschwemmungen gibt und dass dann auch der Absatz stimmt. Und das sind dann doch ein paar Variablen, die zum Schluss dann das Ganze ein bisschen riskant machen.
Und es wird jetzt ja, werden die Karten neu gemischt quasi?
Jetzt wird es ein bisschen anders, genau. Also ich mache es jetzt erst seit 6 Jahren, also das heißt, so viele Referenzen habe ich noch nicht. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das ständig ein bisschen im Wandel ist und dass da ziemlich viele Parameter mit reinspielen in das Ganze.
Du hast gesagt, beim heimischen Betrieb, das heißt, du kommst schon von einem Hof? Oder?
Ja, der Hof, wo wir jetzt gerade sind, ist der Familienhof. Aber der war bis 1992 nur von meiner Familie bewirtschaftet. Danach ist er verpachtet worden. Mhm. Mein Großvater hat in seiner Spitzenzeit 13 Milchkühe gehabt und hat damals, wo die Milchkontingente dann eingeführt worden sind, dann seine Milchkontingente verkauft und den Hof dann aufgegeben. Und jetzt 2019, 2020 habe ich dann wieder angefangen, da einen Gemüsegärtnerbetrieb draus zu bauen.
Mhm. Ja. Wieso Bio?
Also erstens ist das für mich die natürliche Art und Weise, was anzubauen. Also ich habe jetzt nichts gegen Kalkamonsalpeter, aber gegen Spritzmittel, also das widersteht mir einfach, dass ich irgendwie mit der Spritzen über den Acker drüber laufe und danach sehe, wie es stirbt. Ich sehe schon den Vorteil davon. Also ich verstehe ja, dass das gemacht wird. Ich bin jetzt da kein Hardliner oder so, aber für mich fühlt es einfach besser an, das so zu machen, wie wir es jetzt machen. Und es ist natürlich auch, dann, wenn man eh schon so anbauen will, kriegt man es dann nur dann vergütet, wenn man auch das Siegel hat. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, ich bin konventionell, aber spritz nicht. Aber dann kriegst du deswegen auch bloß den konventionellen Preis. Und wenn, dann muss man es halt auch
durchziehen
und dann auch als Bio deklarieren lassen. Es gibt ein paar Richtlinien, die sind ein bisschen anstrengend.
Was zum Beispiel?
Was ich zum Beispiel komisch finde, ist die mobilen Hühnerställe. Da, laut Bio-Richtlinien muss jetzt Huhn 6 Quadratmeter Fläche haben. Und man sieht aber genau, wenn die irgendwo am Straßenrand stehen, dass die Hühner sich immer ziemlich nah am Hähnerstall aufhalten. Und es ist aber ein riesen Areal abgesteckt. Die gehen da aber nirgendwo hin. Die bleiben alle 10 Meter um einer Heisel, wo sie sich dann aber flüchten können, wenn irgendwo ein Greifvogel kommt. Ja. Und ich hätte zum Beispiel so ein bisschen die Vision, dass man irgend so einen mobilen Kasten baut, der dann weiter wandert. So also eine Art Gewächshaus, das man über den Boden zieht, wo dann Hähner drin sind. Ja. Das geht aber nicht, wenn ich da bloß pro 6 Quadratmeter ein Hähner rein kann. Genau, und das war halt dann so eine Richtlinie, die ich ein bisschen kontraproduktiv finde. Das ist manchmal ein bisschen extra Aufwand, der manchmal nicht ganz nachvollziehbar ist.
Aber die ganze Zertifizierung und so, es war relativ einfach oder ist das auch mal ein bisschen Bürokram?
Das war eigentlich relativ einfach, weil wir haben den Betrieb vorher schon an einen Biolandwirt verpachtet gehabt und ich habe quasi schon fertige Bioflächen übernommen.
Super.
Ja, und es ist jetzt halt durch die Kontrolle ein bisschen ein Aufwand, aber ich denke, das ist auch gerechtfertigt, weil sonst kann jeder machen, was er will. Mhm. Dann gab es auch gar kein Vertrauen in das Siegel, wenn das nicht irgendjemand kontrollieren darf, der unabhängig ist.
Was werden da alles kontrolliert?
Ja, die schauen da eigentlich die ganzen Zahlen an. Wenn jetzt ich 2 Kisten Jungpflanzen kaufe und da haben 300 Jungpflanzen drin und zum Schluss verkaufe ich 350 Salat, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und die überprüfen halt, ob meine Betriebsmittel, die ich einkaufe, mit dem, was ich verkaufe, zusammenpasst. Dann schauen sie natürlich auch die Betriebsmittel am Hof an, ob das alles zertifizierungskonform ist, welche Düngemittel benutze ich, wenn man Pflanzenschutzmittel ausbringt. Als wäre im Bioanbau ja auch gemacht, die zum Beispiel bringen Schneckenkorn aus, wenn ich es brauche. Mhm. Dann kontrollieren die das auch, welches Schneckenkorn ist das, werden da die Mengen eingehalten. Genau, solche Sachen haben eigentlich dann im Fokus.
Aber wie du sagst, ist ja eigentlich gut zu wissen, weil es gibt ja schon viele Leute, die ein bisschen skeptisch sind, weil jetzt auf so viele Sachen Bio steht und natürlich auch in die größeren Discounter. Aber es wird schon durchaus überprüft und man muss da schon sein Zeug ablegen.
Ja, also ich kann bloß von meinem Betrieb reden und der ist jetzt relativ klar und überschaubar. Also da, wenn man 3 Stunden da ist zum Kontrollieren, dann hat man wirklich alles gesehen. Weiß ich nicht, wie das bei Betrieben ist, die jetzt dann 1000 Hektar groß sind, ob es dann schwieriger ist.
Weiß man nicht.
Weiß man nicht mehr.
Kannst du uns ein paar Zahlen nennen, wie viel ihr so anbaut an Sachen oder vor allem auch jetzt so, wie viel davon ist Ingwer oder wie ist das aufgeteilt?
Also es sind in etwa 550 Quadratmeter Ingwer, die werden im Gewächshaus anbaut, im nicht beheizten Foliengewächshaus. Dann haben wir 250 Quadratmeter Physalis im Gewächshaus und ein gemischtes Tomaten- und Gurkengewächshaus mit jeweils 120 Quadratmeter. Dann hätten wir unsere Gewächshausfläche quasi besprochen, dann haben wir halt noch ungefähr 1,5 Hektar Freilandfläche, wovon wir in etwa ein Drittel bis zu 50% mit Kleegras bewachsen lassen, um Boden zu schonen. Mhm. Und die andere Hälfte mit Gemüse, wie zum Beispiel Zuckerschoten, Kürbis, Lauchzwiebeln, Petersilie, solche Sachen. Wir müssen eben schauen, weil wir eine kleine Gärtnerei sind, die erst seit 6 Jahren existiert, dass wir Kulturen machen, die jetzt nicht von der Konkurrenz oder von unseren Kollegen, je nachdem wie man sieht, hochmaschinell gelöst werden. Also ich kann nicht konkurrenzfähig sein zu einem Karottenbauern, wenn ich Karotten anbaue, nur halt mit viel einfacheren Mitteln. Mhm. Ich muss Zuckerschoten anbauen, die auch ein großer Gärtner mit der Hand ernten darf. Mhm. Und dann kann ich schauen, dass ich einigermaßen konkurrenzfähig mein Zeug anbaue. Zuckerschoten mag halt eigentlich eh keiner anbauen, weil es so viel Handarbeit ist. Ähnlich wie Erdbeeren, das ist einfach eine anstrengende Arbeit und lässt sich maschinell nicht lösen. Genau, deswegen ist da der Markt auch nicht so groß. Das sind Sonderkulturen. Und ich bin eine kleine Gärtnerei und genau in die Nischen muss ich eigentlich rein, wenn ich mein Zeug verkaufen will, ohne dass ich jemanden bädeln muss, dass es mir abnimmt.
Ja. Genau. Und ein großes Thema, mit dem ihr ja schon öfter in der Presse wart, ist natürlich der Ingwer.
Ja.
Das stimmt, weil meistens, wenn man im Supermarkt ist und kauft Ingwer und kauft auch den Bio-Ingwer, dann ist der definitiv aus dem asiatischen Raum, also weiter weg. Also ich finde, dass man selten Ingwer aus Bayern findet. Warum ist das so?
Mei, erstens ist es so, dass bei uns, wenn der Ingwer wächst, es gibt mittlerweile viele Gärtnereien, die das anbauen, aber der wird nie richtig lagerfähig werden, weil der ist nicht ganz reif. Mhm. Über unser Jahr, wo er wachsen kann, in der Wachstumsperiode, die er in Mitteleuropa hat, da reicht es nicht, dass er ausreift. Es reicht nur, dass er halt als frischer Ingwer dann verkauft wird. Und da ist er dann, wenn man aus dem Boden raus tut, 2 bis 3 Wochen lagerbar. Und in dem Zeitraum kannst du verkaufen und natürlich auch zu einem höheren Preis, weil bei uns einfach die Lohnstruktur anders ist, wie zum Beispiel in China oder in Taiwan oder in Indonesien. Wir bauen jetzt einen peruanischen irgendwo aus Südamerika. Der hat sich für uns am besten herausgestellt, dass das die beste Sorte ist. Und ja, ansonsten glaube ich, ist der irgendwas schon ein Trendgemüse, das auch irgendwie bleibt. Also es hat vor 8 Jahren oder sowas mal angefangen. Und seitdem ist es aber kontinuierlich ein beliebtes Gewürz und beliebtes Gemüse. Ich denke aber trotzdem, dass es nicht möglich sein wird, dass man das vermeidet, dass man auch einen importiert. Mhm. Wir haben da ein Erntefenster, sage ich mal, von September bis November, Dezember. Und dann ist wieder vorbei.
Genau. Und die Leute mengen natürlich das ganze Jahr.
Genau, die mengen das ganze Jahr irgendwo haben. Und dann halt nicht jeder mag den hochpreisigen, der aber auch schöner ist und auch geschmacklich sich unterscheidet. Nicht jedem ist das wert, dass er halt dann als Dreifache ausgibt für einen deutschen Ingwer.
Inwiefern unterscheidet er sich geschmacklich?
Ich finde, dass er knackiger ist, nicht so faserig und ein bisschen milder im Geschmack. Ist ja klar, weil er halt noch nicht so getrocknet ist. Also ist die Konzentration einfach anders, obwohl dieselben Inhaltsstoffe drinnen werden. Und ja, er hat halt eine ganz andere Farbe. Also er hat nicht die eingetrocknete Schale, sondern du siehst halt die ursprüngliche Farbe noch, die ist so weiß, rosarot gescheckt. Und das macht auch was her. Wenn du das im Regal links siehst und nicht weißt, dass das Ingwer ist, dann kann es auch was anderes sein. Also mir ist schon mal gesagt worden, es schaut aus wie Topinambur. Mhm. Aber,
also frischer einfach. So ein bisschen.
Ja, es glänzt.
Und das ist ja durchaus so, wie du gesagt hast, also Ingwer natürlich war schon immer ein bisschen da, aber jetzt so die letzten Jahre vielleicht auch durch Fernsehküche, durch Sachen, wo das ein bisschen aufgemacht worden ist, dass auch in der bayerischen Küche zum Beispiel mehr Ingwer jetzt verwendet werden vielleicht und nicht nur in der asiatischen.
Genau, das war der Schubik, der ist der Schild. Ja. Nein, es war mal, ich glaube 2018 oder 2019 war es die Heilpflanze des Jahres. Aha. Das war die Zeit, in der ich mich für den Anbau vom Ingwer interessiert habe oder angefangen habe zu interessieren. Vielleicht nehme ich das deswegen auch so wahr, dass das da dann einen Boom gegeben hat, weil das vielleicht in meinem Kopf irgendwie so verknüpft ist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann es ein Außenstehender besser beurteilen, wann der Hype losgegangen ist um den Ingwer.
Aber ist er schwierig zum Anbauen insgesamt?
Er hat schon seine Kniffe. Also er wächst in Gegenden, wo es normalerweise tropisches Klima hat. Die angestrebte Temperatur ist 25 Grad. tags und nachts. ja, nachts kann man schon ein bisschen kühler werden. Aber es ist natürlich nicht ganz einfach, das in Deutschland ohne beheizte Quecksalzer zum simulieren. Aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass er mehr vertragt, wie man ihm so zutrauen darf. Okay. Also auch wenn es einmal 3 Grad in der Nacht hat oder so, im Frühling, wenn man pflanzt, der hält das aus. Er schaut dann manchmal ein bisschen blass aus, wenn es dann ein bisschen kalt wird. Aber er holt sie, er ist wirklich Zacher, wie man denkt.
Hart im Nehmen.
Ja.
Ist das für dich dann so auch dein, von alle Sachen, die sie aufbaut, so dein...
Das ist unser Steckenpferd, ja.
Dadurch, machst du am liebsten, oder?
Ja, das ist jetzt unsere Kultur, mit der wo wir bekannt worden sind, wo die Leute immer noch anrufen, weil sie irgendwie den Fernsehbeitrag von vor 6 Jahren oder vor 5 Jahren noch finden im Internet. Und dann rufen sie nochmal an und fragen. Und das macht schon Spaß, wenn man ein Produkt hat, was jeder mag.
Mhm.
Oder wo man dann auch gelobt wird und sagt, ja, der ist so gut und wann gibt es denn den wieder? Und jetzt haben wir noch eine Firma in Holzkirchen gefunden, die uns, also in Oberbayern, Holzkirchen, die uns dann den Ingwer nochmal veredelt in Form von einem Ingwerkonzentrat, in so einem Ingwer-Shot. Und der wird auch gut nachgefragt, den haben wir, haben wir jetzt auch das dritte Jahr dann. Und ja, das macht einfach Spaß, wenn man dann Komplimente kriegt für seine Produkte. Das glaube ich geht einem jeden so. Wenn du ein Auto baust und es ist ein tolles Auto, dann freut sich der Autobauer auch und sagt, ja, ja, ich habe was Gutes gemacht.
Ja.
So ist das bei uns auch.
Aber ist es dann auch der Topseller quasi?
Ja, aufgrund dessen, weil wir einfach am meisten davon anbauen. Weil die Ingwer allein das jetzt nicht machen. Allein schon wegen der Fruchtfolge. Ich muss ja schauen, dass ich alle 3 Jahre plus auf einer Fläche bin mit Ingwer. Und auch wegen dem Risiko. Jetzt letztes Jahr war es zum Beispiel so, da war unser Saatgut, unser Pflanzgut, das wir verwenden, nicht gescheit verfügbar. Und da haben wir dann Qualitätseinbußen gehabt von den Jungpflanzen. Und solche Sachen kannst du nur auffangen, wenn du halt ein paar andere Kulturen auch noch hast, die wo gut gingen.
Und du hast gesagt, die Zuckerschoten, das ist einfach so ein Nischending, drum machst du das, auch wenn die so aufwendig sind, stellst du dann dafür quasi.
Das Tolle an den Zuckerschoten ist, dass das Saatgut nicht teuer ist und wenn dann was dran wächst, dann kann man schon was damit verdienen, auch wenn es anstrengend ist, die Dinger zum Ernten. Und wir haben halt eine Ranghilfe gebaut, damit sie da aufwachsen können, damit man halt die Pflanze halt hier aufrecht wächst. Ja genau, das war halt ein bisschen der Prozess, dass wir da hinkommen, dass man sagen kann, jetzt kann man damit vernünftig ernten. Und es ist trotzdem nur Arbeit, die eigentlich keinen Spaß macht. Du suchst dann grüne Zuckerschoten in einer grünen Pflanze raus und musst dann irgendwie auf die Ernteleistung kommen. Und das bei jeder Hitze und bei jedem Wetter. Also es gibt angenehmere Kulturen. Ich verstehe, warum die großen Gärtner und Landwirte das nicht anbauen wollen, weil es einfach eine Plackerei ist.
Aber du bleibst dabei?
Ja, erstmal schon. Also so ist es toll, weil der Großhandel oder auch andere Geschäftspartner, die freuen sich, weil sie ein Produkt haben, das sonst keiner hat. Und in einer guten Qualität. Und das ist das, worauf es uns ankommt. Wir möchten jetzt nicht irgendwas anbauen, wo wir dann einen anderen vom Markt drängen, sondern es ist eigentlich schon cool, wenn man was anbaut, wo man dann einen neuen Markt vor sich hat. Und das haben wir beim Ingwer so gemacht damals. Und das war ein gutes Gefühl. Und das ist bei den Zuckerschoten und bei den Physalis auch das Ziel.
Und Physalis ist es auch. Also da denke ich, wenn man das kennt, natürlich die meisten nur, wenn es irgendwo als Deko ist. Aber da geht was.
Das probieren wir tatsächlich jetzt erst zum ersten Jahr.
Mhm.
Also haben wir jetzt im ersten Jahr, wenn wir das im größeren Stil ausprobieren, auf 250 Quadratmeter, größerer Stil, das heißt, das ist eigentlich
ja,
das
für
unser Verhältnis ist ein großer Stil. Da ist aber noch nicht sicher, ob sich das dann trockt. Also da muss man erst schauen, ob wir dann unseren Ertrag kriegen, ob wir den Preis kriegen, wie viel Aufwand ist das dann zum Ernten. Aber wir haben halt gute Dinge, oder wir haben optimistisch. Es kann sich aber genauso gut rausstellen, dass das nichts ist und dann verwerfen wir es wieder.
Und dann schauen wir wieder
das
rein.
Ist aber auch das Interessante an dem Beruf, wo ich vorher gesagt habe, das dauert ein Jahr. Und die Physalis probieren wir jetzt schon das vierte Jahr. Aber da muss man dranbleiben. Und das macht dann auch Spaß, wenn man dann wieder so kleine Erfolge hat. Das ist eigentlich dann die Essenz von dem Beruf, ist, dass man ein bisschen was ausprobiert und dann Spaß hat, wenn es dann funktioniert. Also,
und sonst war es ja auch langweilig.
Sonst war es langweilig, ja.
Wie soll es denn weitergehen? Hast du irgendwas noch geplant? Was darfst du noch gerne anbauen oder was ist?
Mei, es gibt so viele Pläne. Ich kann mich dreimal klonen und es da irgendwie doch nicht gelangen, dass ich alles umsetze und es hängt da immer ein bisschen am Geld.
Ja.
Jetzt haben wir vor, dass wir einen Wald pflanzen. Wir haben ein Mulchsystem, das wir gerade entwickeln. Also wir haben ungefähr die Hälfte unserer Fläche mit Kleegras bedeckt, unter der wir alle 6 Meter ein kleines Beetlerei fräsen, indem wir dann eine Reihe Gemüse anbauen und das dann links und rechts die 6 Meter Kleegras mulchen und an die Reihe ranschwaden. Damit wollen wir uns Dünger sparen und auch gleichzeitig Bewässerung sparen. Ja, das sind einfach Experimente. Wir sehen auch, oder auch die komplette Landwirtschaft sieht die Veränderungen in der Natur. Es wird immer unbeständiger. Manchmal regnet es so viel, dass du es nicht mehr brauchen kannst und manchmal regnet es überhaupt nicht. Und da finde ich, sollte man einfach neugierig bleiben und ein bisschen forschen, was man da jetzt dagegen machen kann oder welche Mittel und Wege gibt es. Und ja, das ist ein bisschen aus eigenem Interesse und man schaut dann auch wieder mal YouTube-Videos und lässt sich da ein bisschen berieseln und inspirieren. Und dann macht man sich selber seine eigenen Gedanken, schaut, was man hat auf dem Hof und was man da umsetzen kann. Und ich habe 2 Mitarbeiter und ich glaube, dass denen das auch Spaß macht. Nur dann, wenn man wirklich was ausprobiert und dann vielleicht auch schlauer wird draus, dann macht der Beruf Spaß. Wenn du immer noch Schema F arbeiten musst, dann ist es auch nicht anders, wie wenn du am Bandel steht. Das sind Herausforderungen, aber die machen Spaß.
Du hast jetzt das Kleegras schon öfter erwähnt. Was ist denn an dem so besonders?
Also im Biolandbau, besonders wenn man Verbandsbio ist, wie wir sind Naturland, dann musst du einen gewissen Anteil deiner Fläche mit Leguminosen bebauen, also Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft binden können in den Boden. Und das ist nur dann sinnvoll für einen Biobetrieb, wenn er das Kleegras irgendwie verwerten kann, in einer Biogasanlage kippen oder seine Tiere zum Füttern geben. Und wir haben das nicht. Wir sind ein tierloser Betrieb. Nicht, weil wir was gegen Tiere haben, sondern einfach, weil es zu viele Bausteine auf einmal sind. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir können und darf man nicht zu viele Bausteine haben. Und ich habe dann im Jahr 5 Mal das Kleegras runtergemulcht und habe mit dem Mulch nichts anfangen können. Ich habe dann quasi einen Diesel verbraucht, bin da drüber gefahren und habe dann die Organik da liegen, die mir dann später meinen nächsten Aufwuchs sogar noch behindert, indem das dann einfach die Organik mein Kleegras daran hindert, effizient neuen Stickstoff zu binden. Genau, und da haben wir eigentlich probiert, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einmal das Kleegras sinnvoll zum Nutzen und gleichzeitig halt dann den Vorteil durch den Mulch.
Welche Rolle spielt denn die Ökomodellregion für euch?
Wir haben letztes Jahr ein Förderprogramm mit der Ökomodellregion Landshut umsetzen können. Da haben wir uns eine Umkehrfräse gekauft, wovon wir dann 50% vom Nettobetrag zurückerstattet gekriegt haben, eben um die Mulchbeete anzulegen. Ja, das ist natürlich so ein Projekt, das man jetzt nicht so leicht umsetzt, wenn man nicht weiß, dass man sicher dann noch einen Ertrag hat. Von dem her hat es uns jetzt geholfen, dass wir uns den Schritt trauen, weil wir gewusst haben, wir kriegen mal einen Teil von der Maschine zurück. Und ansonsten ist es halt ein Risiko, das du dann allein tragst. Und ich denke, es ist was Innovatives, das wir da machen und vielleicht auch interessant für andere Leute, die vielleicht ähnliche Dinge planen. Und dann glaube ich, war es keine schlechte Investition für Ökomodellregion Landshut.
Ja, hoffentlich.
Nein, für uns nicht, wenn es gut funktioniert.
Dann ist es ein Win-Win. Daniel, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Super spannende Geschichte. Bei euch ist es wunderschön. Vorher war ich ein bisschen abgelenkt, weil draußen ein Haus über das Feld da gelaufen ist und sonst noch was. Also ist was los. Genau. Ja. Es ist was los bei euch. Gute Erträge weiterhin und bleib so neugierig und umtriebig. So eine gute Sache.
Danke.
Danke dir.
Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.